Ihr lieben Geschwister, es ist schön mitzuerleben, dass auch Kinder unter uns sind. Ich komme ja in viele Gemeinden, wo das nicht der Fall ist, ne? Wo keine Kinder, keine Jugend da ist, ne? Und ich kann mich noch an die Sätze von Wilfried Block erinnern, wo er hier mal war. Er sagte, es ist ja ganz wichtig, auch wenn wir hier so eine Hauskreisgemeinde haben, ne? Dass wir die Mission nicht vergessen, ne? Dass wir immer wieder am Ball bleiben. Und ich treffe ja in meinem Dienst immer wieder auf Familien, auf Kinder. In Dani und der Marit geht es ja ähnlich so, die nichts von Gott, von Jesus wissen, die eine Sehnsucht haben, ne? Nach dem Wort Gottes. Ne? Ich war vor kurzem im Krankenhaus in Altenburg, dort bin ich ja öfters mal und halt dort eine Bibelarbeit für die Patienten oder für die Leute, die draußen kommen. Und das ist wirklich so, ihr lieben Geschwister, wir können uns das gar nicht vorstellen. Manche haben das Wort nicht jeden Sonntag. Ne? Manche haben keinen Hauskreis, keinen Bibelkreis. Und da kam nach meiner Verkündigung eine junge Frau auf mich zu, Sarah Schmidt, ist Ihnen aufgefallen, ich komme alle 4 Wochen hier ins Krankenhaus, um das Wort Gottes zu hören. Ne? Die hat nichts und sie sehnt sich danach. Sag, wo ist der nächste Bibelkreis, ne? Wo ist die nächste Gemeinde? Muss man sich mal vorstellen, so eine Sehnsucht ist da. Ne? Und es ist doch schön, ne, dass wir uns versammeln können, ne, und dass wir auch die jungen Leute unter uns haben. Und da wollen wir auch weiter am Ball dranbleiben, ne, und Ausschau halten. Und auch die jungen Leute und auch die Kinder und die Familien auch in die Gemeinde hineinführen. Ne? Und ihr älteren Geschwister, ihr habt bestimmt nichts dagegen, wenn wir mal ein bisschen im Durchschnitt senken. Ne? Im Altersdurchschnitt senken, ne? Ist doch schön, ne? Ist doch schön. Ich war jetzt vor kurzem am Montag in Mosel zur Familienstunde und da gibt es ein paar Leute, die laden Leute von draußen ein. Da waren 15 Kinder gewesen und da waren einige Kinder dabei. Die haben noch nie das Wort Gottes gehört. Ist das nicht schön? Ist doch schön. Ne? Da wollen wir am Ball bleiben. Ja, die mich noch nicht kennen, ich soll ja ein paar Worte kurz über mich sagen. Über mich gibt es gar nicht mehr viel zu erzählen. Man wird immer älter. Ne? In 3 Jahren bin ich in Vorruhestand. Mal sehen, was ich dann mache. Ja, ich bin noch mit Daniel und mit der Marit unterwegs. Wir arbeiten ja, auch meine Frau mit, wir arbeiten ja im gleichen Werk bei der KEB, ne, und sind da ständig unterwegs, ne, um das Kind und das Evangelium zu sein. Das ist unser Hauptberuf. Ne. Wir können es ja nicht lassen, von ihm zu reden. Ne. Das ist so. Und das erfüllt uns auch ein großes Stück. Ne. Deshalb könnt ihr auch für uns mitbeten, ne, und mit immer an uns denken. Mehr will ich über mich nicht sagen, wir haben ja dann danach noch Mittagessen, könnt ihr mich ja einiges ausfragen, was ihr wissen wollt. Ne? Ich beantworte nicht jede Frage. Ne? Gut. Ja, ihr lieben Geschwister, ich habe ein Wort Gottes gewählt. Und bei mir ist das so, ich lese oftmals Bibeltexte durch, ne? Oder manche Bücher durch. Und da bleibt man bei manchen Versen hängen. Ne? Wo du sagst, das habe ich doch schon oft gelesen, ne? Schon oft gehört und jetzt hakt das richtig ein. Das macht der Heilige Geist, so führt er uns. Ne? Und so will er uns auch heute führen, wer die Bibel mit hat, Römer 1, die Verse 8 bis 15. Römer 1, 8 bis 15. Da heißt es, zuerst danke ich meinen Gott durch Jesus Christus für euch alle, weil man von euren Glauben in der ganzen Welt spricht. Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist am Evangelium seines Sohnes diene, dass ich ohne Unterlass an euch denke und immer in meinen Gebeten flehe, dass es sich einmal durch Gottes Willen ergibt, zu euch zu kommen. Denn ich wünsche mir sehr, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gabe weiterzugeben, um euch zu stärken. Das heißt, damit ich zusammen mit euch durch euren und meinen Glauben, den wir miteinander haben, ermutigt werde. Ich will euch aber nicht in Unkenntnis darüber lassen, Brüder, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen, um auch unter euch einige Frucht zu schaffen, wie unter den anderen Nationen, aber bisher dran gehindert wurde. Ich bin ein Schuldner der Griechen und der Nichtgriechen, der Weisen und der Nichtweisen. Darum, soweit es an mir liegt, bin ich geneigt, auch euch in Rom das Evangelium zu predigen. Bis hierher, der Herr segne an uns dies Wort. Amen. Ich möchte die Zeilen überschreiben, das Zeugnis über Gott, das wird die eine Sache sein, aber die andere Sache wird sein, da werden wir uns im Hauptteil damit beschäftigen, was es letztendlich bei uns in unserem Leben bewirkt. Als erstes das Zeugnis über Gott. Ich habe mich auch gefragt, was ist ein Zeugnis? Wir kennen das noch von der Schulzeit her, die Schulnoten, die so unsere Leistung abgebildet haben. Ein Opa hat ja auch mal bei den Halbjahresnoten seinen Enkel gefragt, und das sage mal, was hast du denn für Zeugnis, was hast du denn für Noten nach Hause gebracht? Oh, meine Mutter wird nicht gerade zufrieden sein, ich habe nämlich alle Noten. Also da, alle Noten, also nicht bloß einzelne. Es sieht dann bunt aus, alle Noten. Ja, oder das Zeugnis vor Gericht, das ist wieder eine andere Sache. Ich war selber, stand selber mal vor Gericht und musste eine Zeugenaussage machen, das ist gar nicht so einfach. Wenn ihn die Rechtsanwälte dann fragen und man muss dann eine Aussage machen. Na, Herr Schmidt, was haben wir denn gesehen? Und was haben wir gehört? Und da war man manchmal gar nicht mehr sicher, was man sagen soll. Man muss ja die Wahrheit sagen. Daran wird man ja auch gebunden und festgemacht. Aber das ist manchmal gar nicht so einfach, ein Zeugnis zu sagen. Was hast du gesehen, was gehört? Was hast du gehört? Aber über diese Zeugnisse wollen wir nicht reden. Das sind nicht wichtig für uns. Das wichtigste Zeugnis ist doch das Zeugnis über Gott. Darüber müssen wir reden. Und ich stelle fest, auch in unserem evangelischen Raum, auch bei den vielen frommen Gemeinden, es wird zu wenig das Zeugnis über Gott gebracht. Und es ist schön, wenn wir hier das lesen, im Vers 8, was der Paulus sagt, von den Christen in Rom. Ihr Glaube war in der ganzen Welt bekannt. Und dieser Glaube dieser Christen war auch eine Herausforderung für diese Millionenstadt in Rom, für diese Hauptstadt. Wir hatten ja 1 Million Einwohner damals. Und dieser Glaube war in der ganzen Welt bekannt. Man hat davon gesprochen. Rom war ja Hauptstadt für die ganze Welt, eine Welthauptstadt. Und das ist wunderbar, dieses Zeugnis zu hören. Und Zeugnisse bewirken etwas. Sie stärken unseren Glauben. Sie zeigen Gottes Größe, Macht und Können. Und wir fragen uns, wie ist es denn eigentlich dazu gekommen? Paulus, du warst doch noch gar nicht in Rom. Und Petrus, du warst auch noch nicht in Rom. Aber wir haben da Belege in der Apostelgeschichte, wo uns dort über das Pfingstereignis in Jerusalem berichtet wird, wo 3000 Leute zum Glauben kommen. Und in Apostelgeschichte 2, Vers 10, Apostelgeschichte 2, Vers 10 lesen wir, dass sogar Römer dabei waren. Römer dabei waren. Also dort haben sich nicht bloß die Juden in Jerusalem versammelt, sondern aus verschiedenen Nationen kamen Leute, unter anderem die Römer. Sie werden hier aufgeführt. Und diese Gläubigen bildeten nach der Rückkehr in Rom eine Gemeinde. Und nicht nur das, sie waren auch aktiv. Sie haben das Evangelium verkündigt. Sie waren so von dem Wort Gottes, von dem Evangelium ergriffen, dass sie das nicht für sich behalten haben, sondern weitergetragen haben. Und so sind einige Hauszellengemeinden dort in Rom entstanden. Wunderbar. Und der Glaube der Christen wurde damals auch durch ein anderes Ereignis noch in der Welt bekannt. Das will ich nicht unterschlagen. 49 nach Christus gab es ja eine Auseinandersetzung zwischen den Juden und Judenchristen. Streitpunkt war damals der Krestos. Krestos, damit ist Christus gemeint. Und der Kaiser Claudius musste nun reagieren. Er musste den Streit ein Ende machen. Er wollte ja nicht, dass das sich überträgt auf ganz Rom und auf die Regionen. Er hatte nichts gegen die Christen, aber er hat praktisch die Juden und Judenchristen vertrieben. Er wollte seine Ruhe haben in der Stadt und hat sie vertrieben aus der Stadt heraus. Darunter, das ist auch ein Verweis, darunter auch das bekannte Ehepaar Aquila und Priscilla. Man nimmt an, 30.000 Juden sind damals vertrieben worden, Judenchristen. Aber ganz interessant sind einige Aufzeichnungen über die Katakomben in Rom. Da hat man Kritzeleien-Aufzeichnungen gefunden in der Forschung im 1. Jahrhundert. Könnt ihr euch vorstellen, im 1. Jahrhundert lebten in Rom 200.000 Gläubige. Und das, wisst ihr, wie das angefangen hat? Durch diese Hauszellengemeinden. Da haben sich immer wieder neue Gruppen gebildet, neue Bibelkreise. Es gab ja keine große Gemeinde in dem Sinne, sondern viele Hauszellengemeinden mit 200.000 Gläubigen, wenn man das zusammenzählt. Ne, welch ein Zeugnis, ne, wo man nur in diesem Augenblick nicht auf Menschen schauen kann, ne, sondern auf Gott schauen können. Ne. Und nun zurück zu meinem zweiten Teil, zu meiner Frage. Was löst dieses Zeugnis bei Paulus aus? Was löst es bei uns aus, ne, wenn wir sowas hören? Ne? Ich weiß nicht, ob ihr Freundesbriefe lest, ob ihr Gebetsbriefe lest von Missionswerk, Open Doors und was alles so gibt. Ne? Wenn man so manche Berichte liest, manches kann man auch nicht lesen, weil alles zu viel wird. Ne? Aber wenn man manche Berichte liest und wenn man sieht, auch was der Herr in China tut, überall, ne? Wo Leute bedrängt werden, ne? Wo Gemeinden entstehen. Ne? Welch ein Zeugnis über den Herrn. Ja, was bewirkt es bei Paulus, was bewirkt es bei uns? Ich habe dazu 5 Punkte. Erstens, es bewirkt Dankbarkeit gegenüber Gott. Zweitens, es bewirkt Interesse für die Gemeinde in Rom. Drittens, es bewirkt den Entschluss der Gemeinde zu dienen. Viertens, es bewirkt Sehnsucht nach der Gemeinde und nach geistigem Austausch. Fünftens, es bewirkt das Eintreten für das Evangelium. Zuerstens, es bewirkt Dankbarkeit gegenüber Gott. Ich habe mich auch gefragt, Paulus, was machst du? Ne? Und der Paulus verrät uns. Ne? Er verrät uns auch, was in seinem Leben zuerst kommt. Ne? Zuerst Gott, zuerst Jesus. Ne? Er war so von Gott und von Jesus erfüllt. Ne? Zuerst Gott, zuerst Jesus. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einem Arzt gehabt. Ne? Er ist mit in der Leitung, in der Gemeinschaft. Und da haben wir uns auch darüber unterhalten, was kommt als erstes bei uns. Ne? Und da hat man so seine Gemeinde analysiert. Und das hat ihn traurig gemacht. Sagt Christfried, erst kommt das, dann kommt das, dann kommt das. Und dann habe ich ihn unterbrochen. Und als achtes kommt dann die Gemeinschaft, die Gemeinde. Und da sagt er, du hast recht. Ja. Bei Paulus ist es anders. Ne? Er sagt, ne? Zuerst. Man möchte dann weiter den Text verfolgen. Paulus, was kommt dann als zweites, ne? Du mal, ne? Er bleibt bei dem zuerst stehen. Ne? Wir haben ja gewisse Reihenfolge auch in unserem Leben, ne? Vielleicht gibt's bei denen gar nichts mehr anders, ne? Was kommt denn überhaupt bei dir als zweites, ne? Was kommt bei dir als drittes? Er ist so erfüllt. Was will er zuerst sagen? Was will er zuerst machen? Zuerst will ich danken. Ich will auf Gott schauen. Ne? Denn das, was dort geschehen ist, ist nicht Menschenwerk, Gotteswerk, ne? Für mich macht das manchmal traurig, ne? Wenn man manchmal solche Lobe- und Dankstunden in unseren Gemeinden in früheren Jahren erlebt hat. Ne? Da wurden Menschen geehrt. Das erinnert mich an unsere DDR, VEB-Betriebe, ne? Wo man unseren Orden, fehlte bloß noch den Orden, um gehangen zu bekommen. Ne? Wo ich sage, wo ist Gottes Ehre? Ne? Wo ist Gottes Ehre? Ne? Alle Ehre wird ihm genommen, ne? Paulus will sagen, es gibt doch hier nichts anderes, ne, als den Herrn zu danken, ihn zu loben, zu preisen. Ne? Das ist Gottes Werk. Und einige von euch, die ich kenne, ne, von manchen kenne ich auch die Geschichte, die persönliche Geschichte, kann ich nur sagen, das hast du nicht selber gemacht, das hat nicht dein Therapeut gemacht, ne, sondern das hat Gott gewirkt, ne, das hat Gott gemacht. Und beim Paulus ist diese Haltung, ne, der Dankbarkeit nicht bloß eine einmalige Sache, das muss man auch dazu sagen, sondern eine wesentliche christliche Haltung. Ich habe mich auch gefragt, woher kommt diese Haltung? Weil er bei sein Leben auf Gott ausgerichtet hat. Viele haben ja diese Haltung nicht. Viele immer sagen, wir müssen dankbar sein. Oder wir müssen den Nächsten lieben. Wir müssen den Menschen in der Gemeinde lieben. Wir müssen. Merken wir, das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Aber bei Paulus war das eine durchgehende Haltung. Wenn man seine Briefe liest, ich will mal einiges Worte zitieren, die ich da gefunden habe, die auch ihr entdecken könnt. Das ist bei ihm eine durchgehende Haltung, weil er auf Gott blickt. Was sagt dann 1. Korinther 1, Vers 4? Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist. Ich danke meinem Gott. Und da habe ich mich gefragt, Paulus, wie kannst du denn für die Korinther danken? Wirst du zum Beispiel kein Mitglied in der korinthischen Gemeinde? Ich auch nicht, oder? Möchtest du dort Mitglied sein? Nein. Möchtest du dort Mitglied sein? Habe ich mich auch gefragt. Der Rainer ist wieder anderer Meinung. Ne? Ja. Wir lassen die Meinung jetzt so stehen. Wisst ihr warum? Der Herr hat auch gewirkt in der korinthischen Gemeinde. Auch wenn diese Gemeinde unvollkommen ist. Ne? Er hat auch in dieser Gemeinde gewirkt. Das müssen wir nicht vergessen. Deshalb, ich würde das nämlich gar nicht verstehen. Ne? Paulus, du kannst doch in jedem anderen Brief Danke sagen für die Gemeinde. Aber warum auch Korinth? Weil Gott auch in dieser Gemeinde gewirkt hat. Obwohl es dort so viele Baustellen gibt. Ne? Und so viel Spaltung auch gibt. Und Fangruppen. Ne? Da gibt es die Apollos, ne? Paulus. Ne? Das war gar nicht so einfach. Ne? Aber er dankt dafür. Ne? Für die Gnade Gottes, ne? Die auch dort geschehen ist. Ne? Bei allen Fehlern. Ne? Philipper 1, Vers 3. Ich will mal fortfahren. Ich danke meinen Gott, so oft ich an euch denke. Ist doch schön, wenn jemand an die Gemeinde denkt. Ne? Aber die Frage ist, was denkt er dann auch? Ne? Was denkt er dann auch? Ne? Nein, dieses Denken führt ihn zu Gott. Das muss man sich mal vorstellen. Dieses Denken führt ihn zu Gott. Oder Kolosser 1, Vers 3. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, und beten alle Zeit für euch. Ne? Oder Epheser 1, Vers 15 und 16. Die Verse will ich mal verknappen. Ich höre nicht auf, für euch zu danken und denke an euch in meinem Gebeten. Spüren wir das bei Paulus? Ne? Durchgehend diese Haltung, diese dankbare Haltung. Ne? Und es fehlt weitestgehend. Ne? Es wird heute viel gemeckert, ne? Weil wir auf Menschen schauen. Ne? Wir sind menschenorientiert. Ne? Und wir sind nicht gottorientiert oder jesusorientiert. Beim Paulus ist es anders, ne? Er denkt an die Gemeinde und dankt Gott, weil das sagt sich, dass Gott, das hast du gemacht. Ne? Das ist dein Werk. Ne? Und diese Dankbarkeit, wer hat sie hervorgebracht? Der Herr Jesus Christus in dem Leben des Paulus. Ne? Der Herr Jesus Christus. Ne? Paulus, das hast du nicht gemacht. Darauf bist du nicht gekommen. Ne? Das hat dir der Herr Jesus geschenkt. Zweitens, das Zeugnis über Gott, es bewirkt Interesse für die Gemeinde. Paulus ist informiert und lässt sich informieren, was sich im Reich Gottes tut. Und liebe Geschwister, er macht sich auch Sorgen um die Gemeinde. Und wir müssen uns Sorgen um die Gemeinde machen. Ne? Weil alles das, was der Herr stiftet, ne? Was seine Idee ist, ne? Was er geschaffen hat, ist immer gefährdet, angegriffen von altbösen Feind. Der schläft nicht. Ne? Und es ist ihm ein Dorn im Auge, wenn irgendwas entsteht. Wir erleben das auch in der KIB immer wieder. Ne? Wie da manches bekämpft wird. Ne? Oder meine Kollegin, ne, in Britzweig arbeitet, die in der Nähe von Britzweig, die ist jetzt von einem Pfarrer entlassen worden, weil sie klares Evangelium verkündigt. Das muss man sich vorstellen. Hat jahrelang Kindergottesdienst gemacht. Ich weiß nicht, wie die dort weitermachen wollen. Die haben überhaupt keine Mitarbeiter. Ne? Aber es hat ihnen gereicht. Ein ungläubiger Pfarrer entlässt seinen Mitarbeiter. So müssen wir das sagen. So müssen wir das auch werten. Ja, und der Paulus macht sich Gedanken. Und deshalb ist auch die Gemeinde für ihn ein Gebetsanliegen. Deshalb steht die Gemeinde auf dem Gebetszettel. Liebe Geschwister, was wir tun können. Jede Woche, dass wir für unser Hauskreis Gemeinde beten, ganz intensiv. Ne? Und wenn wir uns in Wohnungen treffen, ne? Wie wir das mal organisieren, da müssen wir uns Gedanken schon machen. Ne? Und das soll uns der Herr auch führen, dass der Herr immer zum Zuge kommt. Ne? Das ist wichtig, nicht wir sollen zum Zuge kommen. Wir können auch die Macher sein. Ne? Wir können auch ganz schnell mal zu Machern werden. Nee, das will der Herr nicht. Ne? Und ja, der Paulus will für die Gemeinden danken. Ne? Und es bewirkt Interesse für sie. Ne? Denn er betet ohne Unterlass für die Gemeinde. Das muss man sich mal vorstellen. Ohne Unterlass, das heißt jeden Tag. Ne? Jeden Tag steht die Gemeinde auf dem Gebetszettel. Ne? Jeden Tag machen wir das. Ne? Ich habe mich gefreut. Ich war in der Nähe von Riesa in einer Gemeinde zur Bibelstunde. Und da war ich ein bisschen eher dort und da hat mir eine ältere Frau ein kleines Büchlein gezeigt. Wisst ihr, welches Büchlein? Ah, ein Gebetsbüchlein, ne? Ein DDR, kennt ihr das noch? Auf 6 ist das, ne? Auf 6 Größe. DDR-Vokabelheft. Ja, wir lachen drüber. Ne? Ein DDR-Vokabelheft, wo noch die eine rote Linie, ne, zwischendrin war hier. Ne, Deutsch, ne, wie war das? Deutsch-Russisch, ne? Bei uns gab es ja bloß eine Sprache. Ne? Und da hat sie mir das Gebetsheftel gezeigt und da hat sie mir auch die Namen gezeigt, auch die Gemeinden, für die jeden Tag betet. Die betet über eine Stunde jeden Tag, könnt ihr euch vorstellen. Und da habe ich sie auch gefragt, und haben sie auch Schmidt drinnen stehen? Ja. Dann haben sie auch drinnen, Schmidt und meine Frau und die KIB, das finde ich doch gut, ne? Dass Leute für uns beten, das finde ich gut. Ne? Ja. Das ist was Wunderbares. Das ist, was Besseres kann einem nicht passieren. Oder wenn dir Leute sagen, ich bete für dich. Ne? Aber halt. Ne? Wir können vieles sagen. Ne? Das kann auch zur Phrase werden. Oder ich denke an dich. Ich habe es schon gemacht. Muss ich euch offen bekennen. Ne? Ich habe ja so manche Gespräche, auch Seelsorgegespräche. Und wie ist das am Ende eines Gespräches? Kommen dann fromme Sätze, auch bei Schmidt manchmal. Ne? Siehst du? Weil du es dran gewöhnt hast, du musst ja jetzt der Frau was sagen, du musst es ja zum Abschluss bringen. Habe ich zu der einen Frau gesagt nach dem Gespräch, ich denke an sie, das heißt, ich bete für dich. Was hat Schmidt gemacht? Nichts. Gut, dass die Frau mich nicht zurückgefragt hat. Herr Schmidt, Sie haben für mich gebetet, es ist besser geworden. Wisst ihr, was der Paulus sagt? Ich habe hier einen Zeugen. Warum ruft er einen Zeugen auf, ne? Und er ruft den besten Zeugen auf, weil er alles kennt im Leben des Paulus. Liebe Geschwister, das sollten wir auch machen. Wenn wir Klarheit haben über vieles, der Herr ist mein Zeuge. Der Herr weiß es. Auch wenn uns Leute manchmal angreifen, wir müssen uns nicht immer verteidigen. Der Herr weiß es. Ist doch schön. Der Herr weiß es. Der Herr ist mein Zeuge. Er ist der beste Zeuge. Ne? Und den sollten wir im Zeugenstand aufrufen. Ne? Und er kann alles sagen. Und er kann auch alles beurteilen. Und ihr lieben Geschwister, wenn man so die Verse liest, ne? Ich weiß nicht, wie es euch so gegangen ist, wenn man diese Verse liest, ne? Dann verbindet er immer die Aussagen, die er macht, immer mit dem Herrn. Ne? Es wird immer in den Versen deutlich, seine Beziehung zum Herrn, das tut er nicht verheimlichen, ne? Sondern ich danke meinem Gott, ne? Die persönliche Beziehung, ich diene ihm. Ne? Er spricht dann auch über sein Dienstverhältnis zum Herrn. Wunderbar. Ne? Liebe Geschwister, eine kleine Frage, wann begann Paulus mit echten Beten? Wann hat er begonnen, der Paulus mit echten Beten? Hat er nicht immer echt gebetet. Da hat vorher auch gebetet. Apostelgeschichte 9, Vers 11. Mit seiner Bekehrung, wo da steht, denn siehe, er betet. Siehe, er betet. Drittens, das Zeugnis über Gott bewirkt den Entschluss der Gemeinde zu dienen. Paulus hätte es ja jetzt zumachen können. Sag, wunderbar, dort entstehen hier Hauskreisgemeinden. Ich wehr mich mal auf Rom stürzen. Ne? Dort war ich noch nicht gewesen. Ich werde mal Einfluss nehmen. Das ist eine neue Herausforderung. Ne? Und ich werde mal den Gemeinden sagen, wie es geht, wie es lang geht. Hätte er doch machen können. Ne? Aber, ihr lieben Geschwister, er will sich nicht in die Gemeinden einmischen. Ne? Er will sich nicht in die Gemeinden einmischen. Sondern, was sagt er? Er will der Gemeinde dienen. Er will hingehen und der Gemeinde dienen. Ich finde es gut, wenn Christen, wenn Mitarbeiter, auch Gemeindeleiter, auch Pfarrer das auf ihren Herzen haben und auch so eine Dienstauffassung haben. Ich will der Gemeinde dienen. Ich bin ja immer mal mit Pfarrern auch im Gespräch, gerade im Thüringer Raum. Und da passiert es im persönlichen Gespräch, auch bei einer Tasse Kaffee, dass dann mal Fragen kommen. Und ich frage manchmal den Pfarrer, warum sind Sie denn Pfarrer geworden, ne? Und da sagt der eine, Herr Schmidt, weil mein Vater schon Pfarrer war. Junge, du machst das auch. Du studierst auch Theologie. Deshalb habe ich es gemacht. Das ist eine Auffassung. Ne? Ein anderer Pfarrer sagte mir, Herr Schmidt, man kann auch schönes Geld verdienen. Ja, da war ehrlich. Ne? Ich frage euch nicht, die Gehaltsliste, ich kenne sie. Ne? Und ein Dritter hat mir dann gesagt, der betreut einige Gemeinden, Herr Schmidt, hat er mich angeguckt, was meinen Sie mit der Frage? Sag, ich will meinen Schäfchen dienen. Ne? Ich will meiner Gemeinde dienen. Ist nicht wunderbar? Und wenn man die Leute dann dort fragt, sag, was habt ihr denn von Hirten? Ne? Was habt ihr denn von Hirten? Herr Schmidt, einen besseren Hirten hätten wir nicht kriegen können. Ne? Er sagt uns klar das Wort Gottes. Ist das schön? Ne? Klar das Wort Gottes. Da wird Schwierigkeiten kriegen. Ganz bestimmt. Ne? Er betreut die Leute. Auch seelsorgerlich. Ne? Und er tut auch nicht jeden trauen. Ne? Interessant. Ne? Ihr lieben Geschwister, ne, der Gemeinde dienen, das war dem Paulus ein großes Anliegen. Ne, und er hat ein Vorbild. Wisst ihr, welches Vorbild? Lukas 22, Vers 27. Ich bin unter euch wie ein Diener gewesen. Wer hat das gesagt? Der Herr Jesus. Ne? Muss vorstellen. Der Herr Jesus hätte der Größte werden können auf der Welt. Ne? Casting machen können. Heute ist das ja üblich. Ne? Überall Casting, ne? Casting, ne? Die wollen sich alle präsentieren, vorstellen. Ne? Das geht bis in unsere Gemeinden an. Ne? Bruder Schmidt, wir müssen ankommen in der Gemeinde. So, ich muss nicht ankommen. Ne? Ich muss nicht ankommen. Ne? Oder wenn mir ein Arzt sagt, ne, der bei mir ankommen will, so, Herr Schmidt, ist nicht so schlimm, Sie können bloß dran sterben. Ne? Hm? Er will bei mir ankommen. Nee, es geht nicht um Ankommen, es geht nicht um Casting. Da Jesus hätte der Größte werden können. Nein, er wollte uns dienen. Von Anfang an, wo er in diese Welt gekommen, ne? Weil er ist ein Diener gewesen. Ich bin unter euch wie ein Diener gewesen. Ne? Da Jesus macht ja eine Zusammenfassung. Ne? Er stellt sein Zeugnis selber sich aus. Ne? Ich bin unter euch wie ein Diener gewesen. Viertens, das Zeugnis über Gott bewirkt Sehnsucht nach der Gemeinde und nach geistlichen Austausch. Und liebe Schwester, es gilt, dass diejenigen, für die wir danken und bitten, zugleich diejenigen sind, die wir gerne sehen wollen. Ein Pfarrer einer Gemeinde berichtet, ein Bruder war nach längerer Krankheitszeit wieder in die Bibelstunde gekommen und dieser Mann stand dann auf und sagte zu den Geschwistern, ich freue mich, wieder unter euch zu sein. Sehnsucht nach der Gemeinde. Liebe Geschwister, wenn wir keine Sehnsucht nach der Gemeinde haben, und das ist ja in vielen Fällen in den Gemeinden der Fall, dann wird alles zur Pflicht und alles zur Last. Das ist so. Ne? Ich muss euch sagen, ich bin heute auch einige Umleitungen gefahren hierher. Ne? Man ärgert sich da. Ne? Aber die Freude überwiegt, nämlich freut's euch zu sehen. Hm? Habt ihr euch auch gefreut, mich zu sehen? Frage weg. Ne? Nee, es ist wirklich so, liebe Geschwister. Ich freue mich jedes Mal, euch zu sehen. Das ist eine Sehnsucht. Ne? Und diese Sehnsucht hat uns da Jesus geschenkt. Ne? Wir sind miteinander verbunden. Wir sind miteinander verbunden. Es ist eine Herzlichkeit, die ist nicht geschönt, nicht gemacht. Muss ich euch offen auch mal so Zeugnis ausstellen, weil es der Herr ist, der uns verbindet. Ne? Der Herr ist uns, der uns da verbindet. Ne? Ja, und ich frage mich, Paulus, ne, wie ist das, ne, wenn die so eine Sehnsucht nach der Gemeinde haben, ne, dann raus deine Agenda, dann trag den Termin ein, ne, dann mach nur endlich den Besuch in Rom. Muss ich vorstellen, das ist doch nicht schwer, oder? Was lamentiert hier der Paulus so rum? Ne? Der sagt, ich wollte schon längst nicht zu euch kommen, ne, dann mach's, ne, Agenda raus. Liebe Geschwister, wo ich das hier gelesen habe, bin ich erschrocken, auch über mich erschrocken, ne? Weil es bei mir nicht so ist. Aber bei Paulus ist so, er stimmt selbst die Termine, die Diensttermine mit dem Herrn ab. Er stimmt alles mit dem Herrn ab. Selbst die Termine, das mache ich nicht. Ich mache Dienste. Manchmal sorgt der Herr selber dafür, dass du dann einen Anruf kriegst, Bruder Schmidt, Sie brauchen nicht zu kommen. Sorgt der Herr manchmal selber dafür, ne? Und dann stellt sich heraus, dass eine andere Sache wichtig war, nicht dort, dass ich dorthin kommen soll oder das Gespräch haben sollte. Ne? Aber das ist für mich, der Paulus ist für mich ein großes Vorbild in der Richtung, dass er selbst die Termine, die Dienstermine abstimmt. Ne? Er konnte noch gar nicht dorthin kommen, weil der Herr ihn da und dort haben wollte. Ne? Aber er wird kommen. Ne? Und Paulus Sehnsucht ist so groß. Ne? Und er will sagen, ich will zu euch kommen. Ne? Ich will zu euch kommen. Ich will mich mit euch austauschen. Das heißt, er will nicht bloß der Gemeinde dienen. Ne? Paulus ist auch ein demütiger Mensch. Ne? Er will der Gemeinde dienen in der Hinsicht, ne, dass er schon ihm das Wort sagt, aber er will gemeinsamen Austausch. Ne, wie sollte man sonst diese Worte von Paulus verstehen? Mein Glauben und euer Glauben. Da habe ich mich auch gefragt, Paulus, hast du einen anderen Glauben? Ich kann auch sagen, mit euch, ne, Mai, wenn ich mit euch in der Bibelstunde zusammen wäre, würde ich auch sagen, mein Glauben und euer Glauben. Oder Lothar, wenn ich bei euch um bin, ne, gibt es den Schmidt-Glauben und den Förster-Glauben. Ne? Oder Albernauer-Glauben. Oder? Wisst ihr, was wir festgestellt haben? Ich habe meinen Glauben mitgebracht, Förster hat seinen Glauben mitgebracht und die Geschwister. Das ist der Reichtum. Damit ist der Reichtum gewährt. Ne? Hier wird addiert. Hier gibt es kein Minus. Heute kommen manche mit meinem Glauben und ihrem Glauben. Da steht ein Minus dazwischen. Deshalb sind alle Verlierer. Steht da? Wenn wir uns streiten, zanken. Hier steht ein Plus. Ne? Schmidt und Förster. Du bist halt auf meiner Schusslinie. Deshalb bist du dran. Schmidt und Förster. Ne? Das ist ein Gewinn. Oder die Geschwister in Albernau, die ich schon lange kenne. Oder mit euch zusammen ist ein Gewinn. Ne, Sebastian auch in Lugau, in der LKG, ne, in der Jugendstunde. Ist doch immer ein Gewinn gewesen. Ne? Ist ein Gewinn, dieser Austausch, auch mit den jungen Leuten. Ne? Plus, aber bei vielen ist es anders. Mein Glaube und euer Glaube, Minus steht dazwischen. Bei uns steht der Plus. Und deshalb haben wir einen Gewinn. Ne? Ne, zweimal Glauben addiert wird, wenn der Reichtum addiert wird, haben wir einen Gewinn und deshalb sind wir erfüllt. Ne? Der Herr erfüllt uns. Ne? Und deshalb ist es wichtig, dass wir einen gleichen Glauben haben. Wie kann man einen gleichen Glauben haben? Wie kann man einen gleichen Glauben haben? Einmal das und wenn wir die Bibel aufschlagen gemeinsam. Hm? Wenn wir das verwörtlich nehmen, was in der Bibel steht. Ne? Und das ist der Gewinn. Ne? Mein Glauben und unser Glauben. Ne? Das ist der Gewinn. Ne? Und der Paulus will auch sagen, den Leuten in Rom, ich bin nicht der Einzige, der etwas zu sagen hat. Das ist eine demütige Haltung. Ich bin nicht der Einzige, der etwas zu sagen hat. Manche kommen ja dorthin, ne? Nur ich habe es sagen. Ne? Ich bin Theologe, ne? Ich habe das sagen. Ich bin nicht der Einzige, der etwas zu sagen hat. Leute, der Paulus, den kann man nur lieb gewinnen, diesen Bruder, ne? Den kann man auch in der Hauskreisgemeinde mit aufnehmen, Sebastian, ne? Kein Problem, Paulus. Versteht er? Ich war vor Jahren in Straubing gewesen, zu einer Kinderwoche, und da war ich mit einem Gemeinschaftsprediger dort zusammen. Es war wirklich gute Tage gewesen, und er sagt, Christfried, am Donnerstag treffen wir uns früh um 9 Uhr im Gemeinschaftshaus, dann kommt die geistliche Führerschaft von Straubing. Ich dachte, wer wird denn da kommen? Der Bürgermeister oder, ne? Na, wer wird dort kommen? Ich war ganz erstaunt. Da kamen zwei Pfarrer. Den einen Pfarrer kenne ich noch, der bei Hof gearbeitet hat. Auch ein gläubiger Pfarrer, der hat es nicht einfach. Musste mehrere Pfarrstellen wechseln, auch wegen seines Glaubens. Dann habe ich zwei evangelische Pfarrer von Straubing kennengelernt. Auch den Baptistenpastor. Muss ich vorstellen, und den Gemeinschaftsprediger. Wisst ihr, was die gemacht haben? Um 9 Uhr. Die haben gemeinsam die Bibel gelesen. Gemeinsam die Bibel gelesen. Dann haben sie sich übers Wort ausgetauscht. Ne? Einer hat einen Anfang gemacht. Ne? Und dann gab es einen Austausch und dann gab es eine Gebetsgemeinschaft. Wurden die Anliegen vorgetragen. Auch die Nöte, die sie hatten. Ne? Ich wurde da auch mit involviert, ne? Was die bewegt. Und jetzt fragte ich auch den Gemeinschaftsprediger, warum macht ihr das? Ja, Christus, jeder Führer, geistlicher Führer steht allein. Dort in der Stadt, ne, steht allein. Und wo sollen Sie Bruderschaft haben? Ich habe mich mit Pfarrern unterhalten, die haben keine Bruderschaft.
Sag mir, ich verstehe mich mit denen geistig nicht. Sag, wenn ich nicht mit welchen im Hauskreis mal treffen, wo wir zusammen beten, wo ich Stärkung, selber Stärkung kriege. Ne? Ist wunderbar. Ne?
Und übrigens, das darf ich auch noch an dieser Stelle verraten, der Baptistenpastor hat einen interessanten Namen, Silbereisen. Natürlich hat es bei mir gleich geschalten, ne? Silbereisen, Volksmusik. Ihr dürft doch nicht denken, dass ich nicht informiert bin. Ne? Da habe ich einen Gemeinschaftsprediger gefragt, sag mal, weil du sagst Silbereisen, hat er mit dem Florian was zu tun? Sag, ja, das ist sein Bruder. Hm? Das vorstellen. Ne, da einer ist auf der Bühne, der arbeitet für großes Medienreich, ne? Am größten Reich arbeitet, ne? Der Bruder Silbereisen. Da ist jetzt in Passau in einer Baptistengemeinde, ein demütiger Mensch. Ich habe ihn aufgesucht auch, ne? Wie er mit dem Herrn lebt. Ich habe ihn auch nicht gefragt, wie kommst du mit deinem Bruder zurecht, habe ich ihn nicht gefragt. Ne? Das wären vielleicht lange Gespräche, das ist auch nicht so wichtig. Ne? Aber er ist ein treuer Bruder, ne? Wie er das Evangelium weitergibt. Ne? In aller Treue. Ist das nicht schön? Ne? Auch schön, das mal mitzuerleben. Ne? Bruderschaft. Ne? Wie viele auch Angestellte, wie viele Leute brauchen eine Bruderschaft. Auch ein Verband, bin ich mir sicher. Gibt es auch einige Prediger, die keine Bruderschaft haben. Auch unter den Pfarrern. Ne? Man muss mal mit ihnen reden. Ne? Ich komme jetzt zum Schluss. Fünftens. Das Zeugnis über Gott ist bewirkt das Eintreten für das Evangelium. Was sagt Paulus zum Schluss? Ne? Ihm ist das klar geworden, Mensch, was dort passiert, ne? In Rom. Und er sagt, ich bin ein Schuldner der Griechen und Nicht-Griechen, der Weisen und Nicht-Weisen. Was meint Paulus hier mit Schuldner? Ist der Schuldner einer, der bei jemandem eine Geldsumme geborgt hat, der Schulden hat und sie zurückzahlen muss? Oder ist der Schuldner einer, dem Gott etwas anvertraut hat, nämlich das Evangelium, nicht um es für sich zu behalten, sondern um es weiterzugeben? Ich denke, das Letztere ist besonders gemeint. Wir haben eine Bringeschuld gegenüber allen Menschen. Schuldner meint damit kein Abzahlungsgeschäft, sondern, um in der Geldsprache zu bleiben, ein Auszahlungsgeschäft. Das Evangelium darf jedem ausgezahlt werden, damit er an seiner Schuldhaft unter der Sünde freikommt. So ist es, liebe Geschwister. Deshalb braucht man das Evangelium. Und wenn die Leute nicht frei werden, dann hat es damit zu tun, das Evangelium nicht verkünden. Wir haben eine Bringeschuld. Oder wenn eine Frau erzählt in ihrer Gemeinde, ja, ich hatte jetzt eine ganz tolle missionarische Möglichkeit gehabt. Ich saß mit einem lieben Menschen, ne, nach Amerika im Flugzeug, 3 Stunden oder 4 Stunden sind sie geflogen. Eine tolle missionarische Möglichkeit habe ich da gehabt. Habe ich die ganze Zeit mit ihm geredet. Und ein anderer Bruder, da kommt auf die Idee, die Frau mal zu fragen, was haben Sie ihm denn aus dem Wort Gottes gesagt? Na, da bin ich noch nicht dazu gekommen. Ja, so nennen die das, das missionarische Möglichkeit. Ne? Das hättest du doch machen können. Ne? Der hätte doch nicht aus dem Flugzeug aussteigen können. Ne? Kannst du nicht fortmachen, ja. Ne? Das geht doch nicht. Das ist doch die beste Gelegenheit. Flucht ausgeschlossen. Paulus drückt es in 1. Korinther 9, Vers 16 bis 20 so aus. Er muss das Evangelium predigen. Ihm ist das anbefohlen. Oder Petrus und Johannes vom Hohen Rat, Apostelgeschichte 4, Vers 20. Diesen Satz kennen wir allen. Wir können es nicht lassen. Wir können es nicht lassen, liebe Geschwister. Haben wir auch diese Leidenschaft. Der Herr möge uns diese Leidenschaft schenken. Lasst uns miteinander beten. Himmlischer Vater, hab ganz herzlich Dank für dieses Zeugnis, das wir hier lesen durften, was der Paulus uns berichtet von den Christen in Rom. Wie sie dich auch gefunden haben, Herr, und wie ihr Glaube in der ganzen Welt bekannt wurde, Herr. Du bist es gewesen, Herr. Du hast Menschen verändert, Herr. Dir gebührt alle Ehre und aller Ruhm, Herr. Und du tust es auch heute noch, Herr. Und wir sehen, wie dieses Zeugnis letztendlich vieles im Leben des Paulus bewirkt, Herr. Einmal Dankbarkeit und dann auch zum anderen den Entschluss auch der Gemeinde zu dienen und auch Interesse und Sehnsucht nach der Gemeinde und auch geistlichen Austausch. Und das will es auch bei uns bewirken, auch in unserer Hauszellengemeinde. Herr, lass es geschenkt sein. Amen.